RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hi. Letzte Woche zu Ende gegangen, die Olympischen Spiele. Nächste Woche die Paralympics. Ist das was, was dich auch interessiert, was du auch mitverfolgst?
Also ich muss jetzt zugeben, dass ich mich eher weniger für Sport interessiere, also weder passiv noch aktiv. Insofern, ich habe das natürlich mitbekommen und auch immer mal wieder reingeschaut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig verfolgt.
Wie hältst du dich selber fit?
Gar nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man dich so anguckt.
Also ich glaube, ich verbrenne viel, weil ich den ganzen Tag am Rennen bin. Ich bin immer dabei, von A nach B zu rennen und habe auch immer eine schwere Reisetasche dabei, die jetzt auch gerade neben mir steht. Also ich glaube, dass das in Wahrheit mein Sport ist. Ich bin auch oft überall zu spät, weil jetzt gerade hier in Berlin ist man ja oft im Stau und dann dauert alles länger als geplant und deswegen renne ich die ganze Zeit. Und ich glaube, das hält mich fit.
Du bist in Hamburg geboren, dein Papa aus Indien, die Mama deutsch-ungarischer Abstammung. Das klingt extrem multikulturell. Welche Sprachen wurden denn bei dir zu Hause gesprochen?
Also meine Großeltern haben es mit Ungarisch versucht, da kamen sie aber nicht besonders weit. Ich weiß von ein paar ungarischen Gerichten, wie sie heißen, und das war es dann auch mit meinen Ungarischkenntnissen. Mein Vater ist englischsprachig aufgewachsen, wodurch ich, wenn ich in Indien war, mit meinen Cousinen und Cousins Englisch reden musste. Ja. Es gab gar keine andere Wahl. Und dadurch habe ich, bevor ich in Deutschland zur Schule kam, Englisch gelernt und Englisch gesprochen mit meinen Verwandten. Hab dann aber irgendwann gesagt, ich will nicht mehr. Ich lebe in Deutschland, ich spreche jetzt nur noch Deutsch.
Und fühlst du dich als Kosmopolit?
Ja, wobei das nicht durch die internationalen Wurzeln kam, sondern einfach vielmehr durch das viele berufliche Reisen. Ich habe ein Reisemagazin moderiert, ich habe ein anderes, es war eigentlich ein Interviewmagazin, aber für dieses Magazin sind wir auch viel rumgereist und dadurch war ich beruflich oft im Ausland und fühle mich dadurch auch auf jeden Fall als Kosmopolitin, aber das kam nicht unbedingt dadurch, dass meine Eltern internationale Wurzeln haben.
Aber du hast es gerade schon erwähnt, du hast wirklich unfassbar viel Unterschiedliches auch gemacht. Also wenn man so die Vita liest, mit 15 bist du schon ausgezogen von zu Hause.
Ja, 2 Wochen bevor ich 16 wurde.
Und dann hast du gemodelt, warst Mitglied in einer Band. Was hast du da, hast du gesungen oder hast du was gespielt?
Genau, ich habe gesungen und das ging aber nicht so lang. Also ich glaube, die Band bestand nur ein halbes Jahr. Aber es war ganz schön, dass ich neben der Schule noch so ein paar Sachen nebenbei hatte. Ich habe da schon sehr viel gearbeitet und ich mochte das als Ausgleich zur Schule.
Und du hast auch eine klassische Ballettausbildung gemacht.
Genau, ich habe später eine klassische Ballettausbildung gemacht, bin aber mittlerweile ganz froh, dass es mich dann doch noch auf einen anderen Weg verschlagen hat, denn ich habe 2 kaputte Knie und ich wäre jetzt nicht mehr tanztauglich.
Du hast auch ganz viele Musikvideos gemacht, habe ich gesehen, warst Background-Sängerin bei Enrique Iglesias. Und hattest du schon so eine ungefähre Vorstellung, wohin dich das Ganze mal führen sollte? Oder hast du gesagt, ich mache jetzt erstmal so nach dem Lust- und Spaßprinzip?
Ich war so ein bisschen geprägt durch diese Serie Anna über eine Balletttänzerin. Ich habe das damals als Kind geguckt und dachte, das will ich auch. Und für mich war daher der Weg immer klar, dass ich in diese Richtung gehen möchte.
Und dann hast du, ich glaube, da warst du 19, Bravo TV moderiert. Im Grunde da ja Blut geleckt für das, was du heute noch machst.
Ja, also ich hatte vorher schon einige Moderationscastings. Mit 13 war ich bei meinem ersten Moderationscasting. Damals hatten wir noch kein Handy und die Produktionsfirma hat uns auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass ich den Job habe. Und wir waren im Urlaub auf Mallorca und 3 Wochen später kam ich aus dem Urlaub zurück und hörte, dass die Sendung, die sie mit mir aufzeichnen wollten, längst gelaufen ist und war dann wahnsinnig enttäuscht, dass ich eigentlich genommen wurde, es nur nicht erfahren habe, weil es damals einfach kein Mobiltelefon gab. Und danach, da habe ich dann gedacht, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, ich versuche es weiter. Und dann hatte ich noch einige andere Moderationscastings, wo ich über 3-4 Runden weiterkam und dann immer als Vorletzter ausgeschieden bin. Man hat sich immer in der letzten Runde, wenn nur noch 2 drin waren, für die andere entschieden. Mhm. Und da habe ich gedacht, das kann ich ja, was soll ich denn meinen Kindern erzählen? Also ich kann ja nicht die ewige Fast-Moderatorin bleiben. Mhm. Und das hat tatsächlich tatsächlich in mir so einen Ehrgeiz geweckt.
Und du machst aber tatsächlich ja heute noch sehr, sehr viel. Also du moderierst, du bist Schauspielerin, du schreibst Bücher. Als was würdest du dich denn, wenn du jetzt ein Klassentreffen hast, selber bezeichnen, wenn dein Klassenlehrer dich fragt, na, was machst du denn jetzt beruflich?
Mein ehemaliger Klassenlehrer verfolgt alles, was ich mache. Lustigerweise, ich schreibe manchmal mit meinem ehemaligen Klassenlehrer auf Facebook. Und es ist so lustig, weil ich immer noch 20 Mal das gegenlese, was ich schreibe, weil ich denke nicht, dass ich irgendwie einen Kommafehler gemacht habe. Und das ist aber sehr lustig, dass ich mittlerweile mit meinem ehemaligen Klassenlehrer eine Facebook-Freundschaft habe. Und genau, und da hat er auch gesagt, dass er alles geguckt hat und das alles verfolgt hat, was ich mache. Ja, also ich würde mich als Moderatorin und Schauspielerin bezeichnen.
Du bist ja bekanntermaßen mit Christian Ulmen verheiratet, also zwei Schauspieler unter sich. Redet ihr viel zu Hause über Jobs oder lasst ihr das ziemlich außen vor?
Kommt immer ganz darauf an. Also wir haben 2015 ein gemeinsames Projekt angeboten bekommen. Und zwar war die Anfrage so, dass man uns fragte, ob wir in einer Serie uns selbst spielen möchten. Und dann haben wir uns die Folgen angeguckt. Das ist die Adaption einer dänischen Serie und haben gemerkt, das ist schon sehr, sehr intim und haben dann beschlossen, das nicht als Paar zu machen, sondern einfach mit dem Kniff, dass wir uns zwar selbst spielen, aber in getrennt, dass man einfach eine ganz klare, fiktive Trennlinie hat und zeigt, wir spielen nicht eins zu eins uns selbst, sondern wir spielen eher damit, uns selbst zu spielen. Und das war in der ersten Staffel so ein bisschen schwierig, da reinzufinden, in das gemeinsame Arbeiten und Zusammenleben und die Arbeit mit nach Hause nehmen. Und mittlerweile, wenn mein Mann mit mir über die Arbeit sprechen möchte, muss er sich an meine Bürozeiten halten.
Ist das eigentlich leichter oder schwieriger, mit jemandem so zu arbeiten, mit dem man auch so eng verbandelt ist?
Ich fand's nicht so leicht. Zum Beispiel während der ersten Staffel hatten wir auch noch einen gemeinsamen Wohnwagen. Während Dreharbeiten warten die Schauspieler ja immer in Wohnwagen. Und die Produktion hat Christian gefragt, ist es okay, wenn ihr in einen geht? Und er einfach, ja, ich denke schon. Und ich fand es ein bisschen schwierig, weil er immer morgens an meinem Outfit rumgemäkelt hat. Da hing dann das Outfit, was für den jeweiligen Drehtag vorgesehen war, was mit dem Kostüm abgestimmt war. Und dann sagte er, wirklich, das willst du anziehen? Das sieht ja furchtbar aus. Und man hat ja nicht tausend Alternativen da. Es ist ja nicht so, dass man sich morgens erst überlegt, was die Rolle an dem Drehtag trägt, sondern das wurde vorher schon festgelegt und da hängt dann auch nur ein Kostüm. Und das ist dann natürlich ein bisschen doof, wenn man dann morgens erstmal hört, dass das furchtbar aussieht, was man anzieht. Und dadurch habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte bitte nicht mal mit dem zusammen in einem Wagen sein. Ich möchte bitte getrennte Wohnwagen, weil mir das einfach zu privat ist. Also ja. Ich will dann ans Set kommen und da dann auch alles Private komplett ausblenden.
Ist das im richtigen Leben auch so, dass Christian dir dann sagt, du, wenn wir jetzt über einen roten Teppich gehen, das, was du gerade anhast, gefällt mir eigentlich nicht, zieh mal lieber das andere an?
Manchmal macht er das, dass er so ein bisschen mitredet. Wir haben einen gemeinsamen Werbespot gedreht und hatten dort eben auch so ein gemeinsames Styling-Zelt, in dem wir angezogen wurden. Und da lag dann so eine Auswahl an Gürteln. Und die Stylistin zog dann einen der Gürtel hervor und sagte so, ich finde den ganz passend. Und dann Christian so, ja, ich weiß nicht, ich finde eine andere Farbe fände ich schöner. Und dann führte das am Ende dazu, dass Christian und die Stylistin mich gemeinsam anzogen. Und das Absurde ist, dass ich öfter mal höre, dass Leute denken, es wäre umgekehrt. Oder ich habe es auch hier und da schon mal gelesen, dass ich bestimmt bei seinem Style mitrede. Also mir ist es sowas von egal, was er trägt, aber tatsächlich ist es eher umgekehrt, dass er bei mir manchmal sagt, wirklich der Gürtel, willst du nicht einen anderen? Und die Schuhe, wie sehen die denn aus?
Aber bei euch habe ich den Eindruck, ist sowieso ganz vieles anders, als damit kommen wir gleich auch auf diesen berühmten Rollenverhalten. Wenn irgendwas Handwerkliches zu tun ist, dann bist du diejenige welche und er macht den Haushalt. Habe ich das richtig gesehen?
Nicht ganz. Ich habe eine Zeit lang bei uns die Möbel auf- und abgebaut. Mittlerweile habe ich nicht mehr den Nerv dafür. Also ich habe das auch schon länger nicht mehr gemacht.
Aber du könntest, wenn du wolltest.
Ich könnte, wenn ich wollte, ja. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es bestimmt auch wieder machen. Es ist gerade wirklich eine Zeitfrage. Haushalt ist nicht so seins.
Wessen ist das schon?
Er hat mal gekocht, bis ich Ja gesagt habe. Also wirklich so schlagartig mit der Hochzeit war es vorbei.
Tatsächlich.
Aber früher hat er sehr leidenschaftlich gekocht.
Komm nochmal auf deinen Mann Christian, der ja offensichtlich auch so ein, ja man sagt immer Übermutter, ein Übervater ist, was Krankheiten angeht. Denn ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich irgendwo gelesen, dass er immer gleich in die Notaufnahme geht.
Tatsächlich, ist das so, ja. Auch selbst?
Auch selbst.
Also seine eigene Hypochondrie überträgt er auf unsere Tochter. Mhm. Ja, also das, was er selbst bei sich hat, das hat er eben auch bei dem Kind. Ich weiß nicht, wie oft ich von meinem Mann den Satz gehört habe, ich glaube, diesmal ist es wirklich Krebs. Also er analysiert ungefähr einmal im Monat irgendeine Krebserkrankung bei sich. Jedes Mal eine andere, also nicht immer die gleiche. Aber das Schwierige ist, dass ich nicht jedes Mal der Todesnachricht entsprechend Anteil nehmen kann.
Das kann ich mir vorstellen.
Und das stört ihn, glaube ich, ein bisschen.
Du bist ja eigentlich ein Nordlicht. Wo fühlst du dich denn heimisch? Auf Mallorca? Wo ihr ein Haus habt, in Berlin oder in Hamburg?
Tatsächlich hatte ich gestern Abend, als ich in Berlin ankam, ein totales Zuhausegefühl. Und ich freue mich auch immer, wenn ich hier sein kann. Also meistens, wenn ich drehe, drehe ich ja tatsächlich in Berlin. Und ich habe ein totales Zuhausegefühl hier. Und jetzt fährt man so durch Berlin und der Kopf ist voller Geschichten. Und das ist das, was man, glaube ich, auch so mit Heimat verbindet, dass da einfach ganz viel im Kopf passiert, wovon man sich gar nicht lösen kann.
Hast du so einen Lieblingskiez hier in Berlin, wo du sagst, wenn ich schon mal da bin und nicht arbeiten muss, dann möchte ich unbedingt hin?
Tatsächlich bin ich emotional natürlich mit dem, ich nenne ihn jetzt mal Viva-Kiez, verbandelt. Also am Spreeufer, wo wir unsere Studios hatten und dann mit den ganzen Kollegen und Kolleginnen noch nach Feierabend draußen saßen und auf die Spree geschaut haben und ein Bier getrunken haben, das war schön. Und da, dieser Kiez, der löst bei mir auch ganz emotional was aus.
Weil du gerade Viva erwähnst, das war ja sehr prägend für dich und es gab ja diese Doku, eine Jubiläumsdoku. Wie war das für dich?
Das war so krass. Ich hätte es vorher auch nicht gedacht, weil ich ja viele Themen dokumentarisch bearbeite. Und dieses Thema hat mich wirklich nochmal ganz anders berührt, weil ich halt in der Recherche natürlich auch auf ganz vieles gestoßen bin. Also irgendwann hat die Redaktion mal was erwähnt von einer Viva-Zeitschrift und ich konnte mich da nicht mehr so richtig dran erinnern und googelt es und dann ploppte ich mir selber auf dem Cover entgegen und es war so, oh, da bin ja ich. Und das ist mir halt mehrfach passiert in der Recherche, dass ich immer wieder dachte, oh, da bin ja ich. Und ich hatte so viel verdrängt auch. Also es kam so viel hoch, Positives wie Negatives. Und das war eine ganz emotionale Doku für mich. Also kann man sich auch noch angucken in der ARD-Mediathek für alle, die es noch nicht gesehen haben. Und es war so krass. Also ich saß mit Gürjan am Tisch, wir haben geweint. Ich habe mit Klaas Anekdoten ausgetauscht. Ich habe von ihm ganz viel erfahren, was ich überhaupt nicht wusste. Und
was zum Beispiel?
Es ging so ein bisschen darum, ich bin mal in den Arbeitsstreik getreten. Hat aber kein Schwein interessiert. Also ich war mit den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden, habe dann gesagt, ich streike, ich komme morgen nicht mehr. Das hat die null interessiert. Und irgendwann ruft man dann so kleinlaut beim Sender an und sagt, ja, da bin ich wieder. Und die so, ja, okay, komm wieder vorbei. Also mein Arbeitsstreik hat gar nichts bewirkt. Und was ich gar nicht wusste, bei Klaas gab es eine relativ ähnliche Geschichte. Und das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und das war schon krass, weil wenn man so bei Viva zusammen ist, man erlebt ja auch viel zusammen. Also das ist ja schon so ein bisschen, Klaas hat mal gesagt, wenn ich dich sehe, ist es wie, als würde ich so eine Schulfreundin aus Oldenburg sehen. Also er meint, er hat das gleiche Gefühl bei den Oldenburgern. Also es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen vergleichbar, weil man irgendwie ja dann doch miteinander aufwächst in einer gewissen Form. Und das war irgendwie ganz krass, da nochmal so reinzugehen und so über früher zu reden. Also es war wirklich wie so ein Klassentreffen irgendwie. In der Viva-Doku-Zeit wurde ich immer wieder gefragt, wie war es denn? War es so oder so? Aber man kann gar nicht sagen, Viva war so oder Viva war so, weil bei 10 Jahren im Sender ist der Sender mal so und mal so. Und durch diese ganzen verschiedenen Phasen des Lebens zu gehen, das war schon echt super emotional.
Jetzt bist du mit vielen neuen Projekten am Start. Fangen wir mal mit dem ersten an. Audible, ein Podcast Bunny Bits. Das ist der Untertitel. Faszinierende Reise durch die Wunderwelt des menschlichen Organismus.
wir interviewen Expertinnen und Experten, also ich oder beziehungsweise das Team. Und es ist nicht so, dass ich das alles erzähle, sondern wir haben Leute aus dem jeweiligen Fachgebiet. Das finde ich auch ganz wichtig, weil manchmal gibt es ja so Leute, die irgendwie quasi Experten für alles sind. So ist das nicht, sondern die Experten und Expertinnen selbst erzählen von ihren Studien und berichten mir, an welchen Projekten sie dran sind. Und was uns eben auch wichtig war in der Sendung, dass es wirklich alles Breaking Science Themen sind. Also wir haben nur Themen in der Sendung, wo es ganz aktuell neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und das ist auch das Spannende an der Sendung, weil man dadurch einfach so wahnsinnig viel lernt.
Gehen wir doch mal durch die verschiedenen Themen. Also erste Folge war der Darm. Und ja, der Darm ist ein ganz, ganz wesentliches Organ, wo eben alles wirklich auch zusammenläuft.
Genau, und da hat man, also es gibt ja die Darm-Hirn-Achse, mit der wir uns in aller Ausführlichkeit beschäftigen. Lange hat man gedacht, dass die Kommunikation zwischen Darm und Hirn vor allem vom Hirn ausgeht. Mittlerweile weiß man, nee, das ist vor allem der Darm, der nach oben funkt. Und darüber reden wir in der Sendung. Was funkt denn der Darm da die ganze Zeit? Also worüber unterhalten die sich, Darm und Hirn? Und man weiß mittlerweile auch, dass viele Erkrankungen des Hirns eigentlich im Darm entstehen. Also zum Beispiel Parkinson. Bei einer Parkinson-Erkrankung, da bildet ja der Körper ein fehlerhaftes Protein. Und dieses wird tatsächlich, auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, zuerst im Darm nachgewiesen. Und dann klettert es über den Vagusnerv hinauf ins Gehirn. Und das ist schon spannend zu sehen, inwiefern auch psychische Gesundheit und Darmgesundheit zusammenhängen.
Ein Thema ist auch der Alterungsprozess. Das ist natürlich auch ganz spannend.
Ja.
Was war neu für dich?
Dass man Alterungsprozesse umkehren kann. Da gibt es eine Studie mit Mäusen, die hat man eben künstlich altern lassen. Die bekamen dann, das Fell war nicht mehr ganz so prächtig und glänzend und die Sehkraft hat nachgelassen etc. Also das, was Alterungsprozesse eben bewirken, passierte auch bei diesen Mäusen. Und dann hat man versucht, diesen Alterungsprozess umzukehren, also rückgängig zu machen. Und das hat tatsächlich geklappt. Und das war natürlich auch eine krasse Erkenntnis, dass es möglich ist, Alterungsprozesse umzukehren. Und ich glaube, die Alterungssendung war tatsächlich auch die erste, die wir aufgezeichnet haben. Ist die zweite in der Ausstrahlung gewesen. Das war schon wahnsinnig spannend, was ich da alles erfahren habe. Wir gehen da auch schon relativ detailliert drauf ein, was man denn tun kann. Und das, was man denn tun kann, sollte man sich einfach bei uns anhören.
Dann ein Thema, was ich auch sehr spannend finde. Wie lernt man Sprachen?
Oh, das fand ich auch mega spannend. Wir haben da einen Herrn begleitet, der spricht, glaube ich, so um die 35 Sprachen.
Wahnsinn.
Unfassbar, unfassbar. Und wir schauen eben, was passiert eigentlich im Gehirn? Wie verarbeiten wir Sprache? Wie kommt die Information bei uns an? Und was dabei eben auch ein wichtiger Faktor ist, also es heißt ja immer, im Kindesalter lernt man am besten Sprachen. Das liegt daran, dass irgendwann eine perzeptuelle Verengung stattfindet. Also da gibt es eine Studie mit einem Laut, den es nur im Hindi gibt. Und das ist ein Laut, der irgendwo zwischen D und T liegt. Und tatsächlich hören wir Erwachsene den Unterschied gar nicht mehr. Für uns gibt es diesen Laut nicht, weil wir das nicht wahrnehmen, ob das jetzt dieser Zwischenlaut ist oder ein D oder ein T. Also wir schieben es dann in die eine oder in die andere Richtung, entweder Richtung D oder Richtung T. Und ganz kleine Kinder können diesen Unterschied noch wahrnehmen. Also die nehmen viel mehr Laute wahr als Erwachsene. Und irgendwann verengt sich das, weil irgendwann das Gehirn gelernt hat, welche Laute brauche ich und welche nicht. Und die, die wir nicht brauchen, die hören wir gar nicht mehr.
Und weil wir gerade bei den Kindern sind, ihr habt auch ein Thema, da geht es um Geschmacksnerven, die nämlich noch ganz anders sind bei Kindern als bei uns Erwachsenen.
Ja, da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Und in der Geschmacksforschung muss man auch sagen, da passiert gerade wahnsinnig viel. Also da haben wir eben auch einen Wissenschaftler, der uns die allerneuesten Erkenntnisse zum Thema Geschmacksforschung präsentiert. Und ich weiß noch, also ich als Kind habe mich wirklich immer mit Händen und Füßen gegen Spinat gewehrt. Also richtig, das war ein Kampf. Also Spinat in mich reinzubekommen war gar nicht so einfach. Ich habe wirklich mit Händen und Füßen um mich geschlagen.
Bei mir war es Brokkoli.
Brokkoli, genau. Und es ist tatsächlich so, man sagt ja immer so, die Kinder mögen alles Grüne nicht. Ich weiß noch, irgendwann, ich war mit meiner Tochter im Hotel, Roomservice kam mit einem Beilagensalat und meine Tochter sagte nur, mach das Grüne weg. Und dass Kinder so auf Grünes reagieren, liegt daran, dass sie tatsächlich, also viele grüne Lebensmittel sind bitter und Kinder haben mehr Rezeptoren für Bitterstoffe. Das heißt, die stellen sich nicht an, wie wir Erwachsene immer denken, sondern sie nehmen den Geschmack ganz anders wahr als Erwachsene durch die vermehrten Bitterrezeptoren. Und das war für mich eine super spannende Erkenntnis, weil das einiges aus meiner Kindheit erklärt hat.
Hätte dich Medizin auch beruflich interessiert? Wärst du gerne Ärztin geworden?
Ich kann kein Blut sehen. Also ich hätte niemandem irgendwie Blut abnehmen können. Ich hätte ihnen die Spritze gegeben und gesagt, machen Sie mal selber. Das wär nicht meins gewesen.
Auf jeden Fall ein ganz spannender Podcast, Buddy Bits, ja, bei Audible erschienen. Und jetzt kommen wir aber aufs Traumschiff, denn da darfst du ja eine Ärztin spielen. Als dieses Angebot kam, war das so wie ein Sechser im Lotto? Wusstest du gleich, das will ich machen?
Ich habe da gerade eine Serie in Berlin gedreht und es war kalt und ich habe richtig doll gefroren und ich hatte irgendwelche Sommerschüchen an und stand in einer Pfütze und ich habe auch eine Zeit lang sehr viele Krimis gedreht und mit irgendwem habe ich neulich darüber geredet und habe gesagt, ja, Krimi bedeutet immer frieren in irgendeinem Plattenbau. So, und das ist natürlich da ein bisschen anders, weil man friert nicht in irgendeinem Plattenbau. Und die haben das sehr schlau gemacht vom Traumschiff, weil ganz weit oben in der Mail standen die nächsten Reiseziele. Also es war so, würdest du gerne Ärztin auf dem Traumschiff sein? Es geht nach. Und dann war da direkt Seychellen und so weiter und so fort. Und ich stand da so frierend und das war irgendwie wie so eine körperliche Reaktion, weil mein Körper sagte, ja, das wollen wir. Und dann habe ich mich getroffen mit unserem Herstellungsleiter und der Produzentin und es war ein super nettes Essen und wir saßen stundenlang zusammen und die haben mir erzählt, wie so die Arbeitsbedingungen sind und dann kann man einfach nicht mehr Nein sagen.
Nun war ja aber deine Anfangszeit, fiel ja direkt in die Corona-Zeit.
Ja, das kam dazu. Auch da haben die es ganz schlau gemacht, weil die haben mich einmal auf die Malediven geflogen, dann haben wir da irgendwie 2 Wochen gedreht oder so und dann bin ich weg. Und dann habe ich gelernt, wie Traumschiff eigentlich geht unter Corona-Bedingungen, nämlich im Bremerhaven abhängen. Also ich war dann einmal kurz in der Sonne und dachte so, oh ja, schön auf dem Traumschiff. Und ab dann war nicht frieren im Plattenbau, sondern frieren in Bremerhaven, weil wir haben nämlich Sommer gespielt, aber eigentlich schneite das. Weil laut Geschichte waren wir ja irgendwo im Süden, ich weiß nicht mehr wo. Und im Hintergrund schneite es so und die Kamera versuchte nur den Schnee rauszuhalten. Und wir standen da alle in Sommerklamotten. Oh, schön hier in Namibia, oder? Und froren ganz extrem. Also so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Und wie stellen wir uns die Dreharbeiten so im Normalfall vor? Also ihr seid ja nun so schön auf dem Schiff. Du hast ja auch nicht permanent dann zu drehen, sondern hast ja auch dazwischen ein paar Zeiten. Wie sieht so ein Drehtag aus?
Also Drehtag bedeutet 6 Uhr morgens in der Maske sitzen, dann bis 18 Uhr drehen, dann Text lernen für den nächsten Tag, Haare waschen, abschminken, schlafen gehen. Also Drehtage sind insofern relativ unspektakulär, außer dass man halt dreht, weil man steht früh auf, man hat viele Szenen, man ist müde abends. Das sind die Drehtage und die freien Tage bedeuten mit netten Leuten am Strand hängen. Das Schöne ist, dass man da wirklich zusammenwächst. Und natürlich dann, wenn man so am Strand hängt, bei Sonnenuntergang, da vertrauen sich alle immer so alles an. Und am Ende kennt man von jedem die tiefsten Abgründe, aber die behält man natürlich für sich und das macht aber auch so ein bisschen dieses Schiff aus, dass man da hängt und jeder weiß, derbst zu sein von dem anderen. Aber man hatte einfach so ein freundschaftliches Verhältnis, dass man das natürlich nicht erzählt.
Ihr wart auch mal in der Antarktis.
War so null traumschiffig, weil das kennen wir so nicht. Also jetzt seitdem das Schiff wieder fährt, sind wir eher nicht in der Arktis sonst. Und da war es auf einmal so krass, weil auf einmal stehen da alle so in Winterjacke. Also so Leute, die man eigentlich nur im Strandoutfit kennt, waren auf einmal in der Winterjacke. Und man dachte so, so habe ich dich ja noch nie gesehen. Also klar, zu Bremerhaven-Zeiten schon. Aber da war ich noch ganz neu auf dem Schiff und hatte eben mit den allen eh auch noch nicht so richtig viel zu tun. Und danach kannte ich die alle nur noch in Sommerklamotte. Ja, und das war dann irgendwie so ein bisschen komisch, auf einmal so alle mit Mützen und Handschuhen und ganz dick eingepackt zu sehen. Es war auch wettermäßig ganz anders als sonst. Weil auch die Art ist nochmal anders als Bremerhaven.
Ach was. Lass uns auf noch ein weiteres Projekt von dir kommen, nämlich das KI-Manifest.
Oh ja.
Wann und wie hast du selber für dich angefangen, dich mit KI zu beschäftigen?
Ich war tatsächlich bei einem Dreh und dann zeigte mir der Kameramann Sora, also alle, die das googeln möchten, da schreibt man S-O-R-A. Und Sora erstellt Filmsequenzen. Also da kann man eingeben, weiß nicht, ein Haus steht auf einem Felsen, mitten in der Brandung etc. Und dann erstellt Sora ein Video dazu, der aussieht wie, das aussieht wie real gefilmtes Filmmaterial. Also da gibt es diesen alten Mann zum Beispiel, der da sitzt, ich glaube in der U-Bahn oder so. Und die Poren von dem, die Falten, das sieht aus wie ein echter Mensch, aber dieser alte Mann ist künstlich generiert. Und da bin ich echt vom Hocker gefallen, als der mir das gezeigt hat. Und was wir festgestellt haben in der Anfrage für das KI-Manifest, vielen ist noch gar nicht bewusst, wie weit die KI mittlerweile schon ist.
Ich glaube, den meisten.
Ja, eben. Und das war so das Problem, weil wir haben dann Leute angefragt, die haben gesagt, ach komm, da müssen wir uns in 20, 30 Jahren mit auseinandersetzen. Nein, wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wozu die KI mittlerweile schon in der Lage ist, was das auch für unsere Jobs bedeutet. Also ich kenne einen, dessen Frau ist Übersetzerin. Die übersetzt jetzt gar nichts mehr. Also wirklich nichts mehr. Das macht jetzt alles die KI. Und das hat die in ihrer Firma so viele Stellen gekostet. Und deswegen muss man eben jetzt schauen, was macht denn die KI eigentlich? Und die Sendung heißt deshalb das KI-Manifest, weil wir eben verschiedene Expertinnen und Experten da haben. Und dann geht es darum, dass unsere Protagonisten und Protagonistinnen ein Manifest erarbeiten sollen. Also dann kommt zum Beispiel eine Ethikprofessorin rein und berät sie in ethischen Fragen. Und dann am Ende wird ein Manifest formuliert, wie wollen wir als Menschen eigentlich mit der KI umgehen? Und das war auch wieder so ein mega spannendes Projekt. Und da freue ich mich, dass ich das fürs ZDF moderieren durfte. Und genau, jetzt alle, die die Fernsehausstrahlung verpasst haben, auch das steht noch in der Mediathek.
Genau, denn es gab ja auch gerade das Beispiel bei Harrison Ford in seinem neuesten Film. Da ist er ja auch verjüngt worden durch die KI.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist total krass. Und das ist eben auch eine Frage, die ich mir stelle. Also wir haben einen da, der arbeitet hauptsächlich für den amerikanischen Markt. Das Unternehmen sitzt aber, glaube ich, in Potsdam. Und die erstellen digitale Schauspielavatare. Und der kam auch in die Sendung und hat so einen digitalen Schauspielavatar mitgebracht. Und das war total spooky, was die alles schon können. Und wenn das irgendwann so sein wird, dass man gar nicht mehr selbst zu einem Filmset fährt, sondern ein digitaler Avatar für einen arbeitet, was bedeutet das mit dem Thema? Also das könnte natürlich auch das Thema Jugendwahn verstärken. Dass man vielleicht eine Schauspielerin, die 50 ist, und es ist tatsächlich leider in der Filmbranche so, dass Frauen in dem Alter weniger besetzt werden. Vielleicht fragt man die dann, hey, du hast doch damals mit 30 einen Avatar von dir erstellen lassen. Können wir bitte den nehmen und nicht dein aktuelles Ich? Also das sind einfach so Fragen, die man sich stellen muss in dem Kontext.
Und ich finde das ganz schön gruselig.
Ja, und es wirkt so weit weg, aber das ist so nah dran.
Also wir haben gerade einen EM-Song mit KI erstellt zur EM und der war fast besser als von irgendeinem Hit-Garanten. Und da haben wir wirklich gesagt, das ist für die Musiker eine Katastrophe, das ist für Schauspieler eine Katastrophe. Es gibt übrigens auch schon KI-Radio.
Ich weiß, ich weiß.
Und ich meine, welche Gefahr das auch in der Politik macht.
Absolut, da geht eine Riesengefahr aus, Thema Deepfakes. Ich mache jetzt auch eine große Dokumentation, die sich mit dem Thema Deepfake auseinandersetzt, weil da nämlich auch große Gefahren liegen. Und da müssen wir eben auch, ähnlich wie beim KI-Manifest, jetzt schauen, wie wir mit dem Thema umgehen. Weil natürlich gerade in politischen Wahlkämpfen von dem Thema Deepfakes eine große Gefahr ausgeht. Viele Frauen finden auch, oder meistens finden sie es gar nicht selber. Also oft geht in Arbeitschats, gehen irgendwelche Nacktfotos rum, die aber gar nicht echt sind. Und dann werden Kolleginnen bloßgestellt, Schülerinnen. Gerade in Spanien gab es einen großen Fall, da wurden 3 Schülerinnen mit gefakten Nacktfotos bloßgestellt. Das kann so weit kommen, dass Menschen sich deshalb suizidieren. Also das ist ein Riesenthema, Deepfakes. Und auch mit dem müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und da sind wir gerade dran, eine Dokumentation zu dem Thema zu drehen. Noch haben wir nicht angefangen, noch sind wir in der Vorbereitung. Aber das ist jetzt so das nächste, eines der beiden nächsten Projekte.
Bist du selbst schon mal Opfer geworden?
Ja, ja.
Man hat im Grunde wenig Möglichkeiten, was dagegen zu tun.
Aktuell ist die Gesetzgebung, würde ich sagen, noch ein bisschen schwach, was das Thema angeht. Und ich hoffe, da ändert sich bald was.
Das ist eins deiner neuen Projekte. Welches ist noch in der Pipeline?
Dann gibt es noch ein fiktionales Projekt. Da haben wir jetzt diese Woche angefangen zu drehen.
Colleen, danke, dass du da warst.
Das war schon.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Ebenfalls, ebenfalls. War wie immer schön.